In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am Donnerstag, 17. November 2022, durch Konrad. Zum Themenüberblick. Brandgefahr im Stuttgart 21-Tunnel. Züge brennen häufiger als gedacht. Regierungsabgeordnete nicken AKW-Laufzeitverlängerungen ab. Damit läuft Neckar-Westheim bis irgendwann halt. Freiburg für alle zu Forderungen des Bündnisses Sozialticket. Brandgefahr und Stuttgart 21, da fragt man sich immer wieder, warum ich auf diesem Thema so ein bisschen rumhacke. Ist so ein Thema überhaupt präsent? Und ich habe da einen interessanten Gesprächspartner am Apparat, und zwar Dr. Christoph Engelhardt vom Portal Faktencheck wikireal.org.
Grüß Gott, hallo.
Ihr seid auch hier kritisch gegenüber dem Thema Brandgefahr beziehungsweise gegenüber dem ganzen Bahnprojekt Stuttgart 21. Und in den letzten Tagen sind ja wieder einige Sachen passiert. Das heißt, wie häufig beziehungsweise wie wahrscheinlich ist denn eigentlich so ein Brand, der irgendwo bei einem Zug stattfindet?
Diese Brände sind häufiger als man denkt und passieren also dauernd. Wir nehmen das natürlich nicht immer wahr, eher wenn das uns in der Nachbarschaft irgendwo betrifft. Ich habe dort jetzt einen Zugtyp besonders ausgewertet, die ICEs, von denen es von der Bahn aus heißt, die seien besonders sicher und würden besonders selten brennen. Und da haben wir im Schnitt der letzten Jahre rund 7 Brände im Jahr. Also das passiert doch häufig und passiert eben oder kann auch in einem Tunnel passieren, und da ist es besonders kritisch.
Ist sowas in letzter Zeit häufiger passiert?
Ja, also jetzt gerade an diesem Wochenende, das heißt kurz davor, am Donnerstag, gab es einen Brand im Flughafen Köln-Bonn, also an dem dortigen Bahnhof. Und das ist ein Tunnelbahnhof, das ist also Teil eines langen Tunnels, ist selber überdacht, sodass der Rauch nicht so schnell abziehen kann, wie er das zum Beispiel im Freien tut. Und dort hat es also richtig heftig gebrannt, richtig stark auch Rauch entwickelt. Die Feuerwehr hat, obwohl sie da sehr gut rankam, weil das Ganze mitten im Bahnhof war, eine Dreiviertelstunde gebraucht, um diesen Brand wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und der Waggon, der war danach ziemlich zerstört, wahrscheinlich 2 Waggons. Also das heißt, sowas passiert, und es passiert auch dort, wo man es eigentlich gar nicht haben will, eben zum Beispiel in so einer geschlossenen Station. Und als wäre das nicht genug, hat dann also auch noch am Sonntag in Nürnberg wieder ein ICE gebrannt. Und das Besondere an den beiden Zügen ist, dass sie gerade eine Fahrt über eine steile Neubaustrecke hinter sich hatten. Also einmal eben die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main und einmal die Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt. Und an diesen Neubaustrecken ist besonders, dass man viele Steigungen hat und lange Steigungen, die eben die Technik extrem belasten. Und tatsächlich, wenn man das statistisch auswertet, findet man, dass nach der Fahrt oder während der Fahrt über solche steilen Strecken derartige Brände auch deutlich häufiger sind, ungefähr um den Faktor 2,5 mal häufiger.
Nun, Stuttgart 21 ist allerdings eine ganz, ganz neue Neubaustrecke, oder anders ausgedrückt, das ist ein neuer Bahnhof, eine Bahnstation, die praktisch etwas tiefer gelegt ist. Und da wird ja erstens mal noch gebaut und zweitens, da ist ja auch alles genehmigt. Das heißt, eigentlich ist es nur eine Frage, dass man solche Risiken eben entsprechend einplant und Vorsorge trifft. Wie sieht es da bei Stuttgart 21 denn aus?
Ja, also Stuttgart 21 ist tatsächlich noch im Bau und wird jetzt noch nicht unmittelbar eröffnet. Eröffnet werden aber schon jetzt im kommenden Dezember, am 11. Dezember, die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Und diese Tunnel sind sind etwas größer als die Stuttgarter. Die Stuttgarter sind nochmal gefährlicher, aber sie werden beide befahren von Zügen mit besonders vielen Insassen. Und dann kommen wir eben jetzt zu der Genehmigung dieser Tunnel. Das Auffällige jetzt bei all diesen Tunneln, sowohl Stuttgart 21 wie bei der Neubaustrecke, ist, dass man also in der Genehmigung nie berücksichtigt hat, dass man hier sehr viel mehr Leute in die Züge steckt als woanders. Und das geht also bei der Strecke dort bei Stuttgart nicht nur beträgt es das Doppelte, sondern bis hin zum Dreifach oder Vierfachen der Zahl, die sonst in solchen Zügen stecken. Und natürlich braucht dann auch eine Evakuierung exakt um diesen Faktor länger. Und entsprechend müsste man dann Vorsorge treffen, besonders breite Rettungswege bauen, besonders enge Abstände der Rettungsstollen. Und tatsächlich hat man aber nichts davon gemacht. Man hat also zum einen diese Zahlen nicht in die Abwägung einfließen lassen und entsprechend dann auch eben sich mit den Mindestanforderungen für die Rettungswegbreite und für den Abstand der Rettungsstollen begnügt, was also bei weitem nicht hinreicht. Das kann man sich an einfachen Evakuierungsformeln ausrechnen, dass es viel zu lange braucht, die Leute in Sicherheit zu bringen.
Jetzt wird allerdings an der ganzen Sache noch gebaut. Das heißt, im Prinzip könnte man da ja noch zusätzlich was bauen und die Sache beheben.
Ja, das würde nur also so teuer, das würde wahrscheinlich gar niemand mehr bezahlen. Man müsste sehr viel häufiger solche Rettungsstollen bauen, die von einer Röhre zur Nachbarröhre führen und die Leute dann in Sicherheit bringen. Das wäre extrem teuer und würde auch vieles wieder kaputt machen, was jetzt schon gebaut wurde. Oder aber man müsste sich eben beschränken in den Zügen, die man da hineinschickt. Und die dürften dann natürlich eigentlich nur bessere Schienenbusse sein. Wenn man mit so wenigen Leuten dann durch die Tunnel fährt, dann wäre es verantwortbar. Aber dann ist man natürlich weit entfernt von den Zielen, die diese Verkehrsinfrastruktur erreichen soll.
Was ist denn eigentlich Stuttgart 21 nochmal? Ich meine, ich habe da Ihre Rede im Prinzip gelesen und Sie haben angefangen, mit Stuttgart 21 mit Superlativen zu vergleichen, mit der Anzahl der Gleise, die da verlegt worden sind, unter der Erde, etc., etc. Kann man das irgendwie mal verständlich machen?
Ja, also wir Kritiker, wir bemühen uns ja nun schon seit vielen Jahren, verständlich zu machen, wie unverständlich dieses Projekt geplant ist. Also Sie haben jetzt von der Zahl der Gleise angefangen. Also man ist ja dort tatsächlich in die Planung und auch in die öffentliche Bewerbung gegangen, dass dieser Bahnhof nur noch halb so groß sein soll wie der alte, nur halb so viele Bahnsteiggleise hat, aber er sollte die doppelte Leistung bringen. Und das ist bis heute nirgendwo nachgewiesen. Der Stresstest, den es da mal gegeben hat, bestand aus lauter methodischen Fehlern und falschen Parameterannahmen, wurde inzwischen auch von höchster Stelle bestätigt, von einer internationalen Autorität für solche Kapazitätsrechnungen. Also das heißt, man hat dort eine Milchmädchenrechnung gemacht oder ist einer falschen Hoffnung aufgesessen. Und das ist jetzt also die Leistungsplanung, wo man inzwischen anfängt, Milliarden teuer zu reparieren. Man will ja nun weitere zig Kilometer Tunnel dazu bauen, um weitere Zulaufstrecken zu bauen, um mehr Leistung in diesem Knoten zu ermöglichen. Aber da ist wieder die nächste Milchmädchenrechnung. Mit diesen Zulaufstrecken baut man kein einziges Bahnsteiggleis dazu. Das heißt, der Flaschenhals im Kern, der wird immer noch so eng bleiben. Und also das ist die Leistungsfähigkeit und der Brandschutz ist nicht nur in den Tunneln so schwierig, sondern auch im Bahnhof selbst hat man also dort auch eine Genehmigung ausgesprochen für den Brandschutz, allerdings nur für jeweils einen Zug pro Bahnsteiggleis. Tatsächlich hält man dort aber regelmäßig und zwar ziemlich häufig mit zwei Zügen hintereinander und tatsächlich eben auch mit doppelt so vielen Leuten. Und die kann man dann natürlich im Brandfall nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Und das Ganze setzt sich fort. Also diese unverständliche Planung ist in allen möglichen Aspekten. Beim Hochwasserrisiko hat das Eisenbahnbundesamt verfügt, dass man auf keinen Fall eine Barriere bauen darf in diesem tiefsten Punkt des Tales. und hat dann aber genehmigt, dass das Bahnhofsdach einen 6 Meter hohen Wall dort aufschüttet und nur noch eine kleine Rinne bleibt für Hochwasser, das dann oberflächlich ablaufen kann. Also man macht genau das Gegenteil von dem, wovon man überzeugt ist. Und ja, nächster Punkt zum Beispiel die Gleisneigung im Tiefbahnhof. Dort ist man auch 6-mal höher als normalerweise erlaubt. Und trotzdem sagt zum Beispiel damals der Technikvorstand der Bahn, ja, das Risiko nimmt nicht zu. Was natürlich eben Unsinn ist. Bei 6-fach höherer Steigung hat man sehr viel mehr Gefahr.
Gibt es denn irgendwo Beispiele, dass schon mal sowas wie Stuttgart 21 funktioniert hätte? Das heißt, so viel Gleise unter der Erde zu verbauen?
Nein, also es gibt bis heute keinen vergleichbaren Bahnhof, der also mit Fern- und Regionalverkehr eine solche Leistung bringt, wie man sie sich hier erhofft. Es gibt S-Bahn-Stationen oder S-Bahnartig betriebene Züge mit Regionalverkehr. Da braucht man aber sehr viel mehr dazu. Da braucht man Bahnhöfe im Vorfeld, die den Verkehr sortieren, die Züge wie auf einer Perlenschnur aufreihen. Dann kann man eine höhere Leistung bringen. Aber so ein Kreuzungsbahnhof, wie es bei den Fachleuten heißt, wie hier in Stuttgart, gibt es nirgendwo mit einer solchen Leistungsfähigkeit. Und es gibt nicht mal einen Fachartikel, der also dieses Prinzip von Stuttgart 21 nun besonders lobt und erklärt. Im Gegenteil, also es gibt Fachartikel, die eben nachweisen, dass diese Hoffnung auf eine hohe Leistungsfähigkeit, dass die nicht stimmt.
Wenn Stuttgart 21 jetzt nicht so leistungsfähig ist und auch eine gewisse Brandgefahr hat, ist denn die Stuttgarter Feuerwehr leistungsfähig?
Die Stuttgarter Feuerwehr, die war ja eingebunden in die Genehmigung und tatsächlich ist das ein ganz kritischer Punkt, denn es haben schon Privatleute geklagt gegen den Brandschutz und die erteilte Genehmigung, die wurden aber vom Gericht ja ausgebremst und man hat gesagt, nein, Privatleute dürfen hier nicht klagen, weil man hat ja die Feuerwehr beteiligt. Nur hat man die Feuerwehr über die Jahre von vorn bis hinten mit falschen Informationen versorgt. Also man hat dort zum Beispiel von einer Simulation gesprochen, die also die Menschen innerhalb, die nachweist, dass die Menschen in 11 Minuten in Sicherheit sind. Und eingereicht hat man nachher beim Eisenbahnbundesamt eine ganz andere Behauptung, dass es 15 Minuten braucht. Also schon das hat man der Feuerwehr gar nicht mehr mitgeteilt, dass man dort mit ganz anderen Zahlen weiterging. Und als nun inzwischen Leute nachgefragt haben über das Informationsfreiheitsgesetz, wissen wollten, wie diese Simulation aussieht, sagt die Bahn dann auf einmal, ja, die sei inzwischen gelöscht. Also das heißt, da sieht man, mit welchen Falschinformationen die Feuerwehr informiert wurde. Das setzt sich fort bei vielen weiteren Themen. Also zum Beispiel hat die Bahn immer wieder auch der Feuerwehr erzählt, ja, also diese Rettungsstollenabstände von 500 Metern bei Stuttgart 21, die seien einfach der Standard. Das würde man in Europa so bauen, da bräuchte man jetzt nicht sich Sorgen machen. Tatsächlich ist es so, dass also praktisch die meisten Tunnel in Europa nicht mit diesen 500 Metern gebaut werden, sondern mit einem deutlich kürzeren Abstand, eben genau, weil man ausgerechnet hat, was nötig ist, um die Menschen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Und also solche Falschinformationen als Grundlage der Zustimmung der Feuerwehr gibt es eine ganze Reihe.
Das heißt durchaus eine sehr, sehr problematische Geschichte, vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass Brände in Zügen heute nicht so selten sind, wie jeder von uns denkt.
Auf jeden Fall, ja.
Dr. Christoph Engelhardt vom Portal Faktencheck wikireal.org. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Gerne.
Die Regierungsabgeordneten nickten im Bundestag die AKW-Laufzeitverlängerung ab. Wie kaum anders zu erwarten, hat der Deutsche Bundestag die von der Ampelregierung vorgelegte Änderung des Atomgesetzes am Freitag, 11. November, abgenickt und damit die AKW-Laufzeitverlängerung beschlossen. Formal ist der Atomausstieg also vom 31.12.2022 auf den 15. April 2023 verschoben worden. Damit ist nun die Tür geöffnet, um die AKW-Laufzeiten in Deutschland auch über den kommenden April hinaus zu verlängern. Bei der namentlichen Abstimmung über den Gesetzentwurf der Ampelregierung stimmten 375 Bundestagsabgeordnete dafür, 216 dagegen, 70 enthielten sich. Unter den Abgeordneten der Ampelkoalition sollen sich 9 befinden, die mit Nein stimmten. Hierzu liegen allerdings auf verschiedenen Unterseiten von www.bundestag.de widersprüchliche Darstellungen vor. So findet sich etwa zum Abstimmungsverhalten von Katrin Henneberger auf einer Unterseite von www.bundestag.de ein Ja, auf einer anderen ein Nein. De facto spielt dies allerdings keine Rolle, da traditionell nach den obligatorischen Probeabstimmungen in den Fraktionen vor wichtigen namentlichen Abstimmungen im Bundestag in aller Regel einvernehmlich festgelegt wird, wer die sogenannte Feigenblattrolle spielen darf. Antje von Brok, Geschäftsführerin des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, sagt zur AKW-Laufzeitverlängerung vom 11.11., Zitat, in der Debatte um die Nutzung der Atomkraft wurden wissenschaftliche Fakten ignoriert. Die heutige Entscheidung ist verantwortungslos und durch nichts zu rechtfertigen. Ende des Zitats. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz am 17.10. mit Berufung auf seine sogenannte Richtlinienkompetenz die AKW-Laufzeitverlängerung verkündet hatte, wurden allenthalben Spekulationen verbreitet, mit der seit März dieses Jahres laufenden Kampagne für AKW-Laufzeitverlängerung sei nun Schluss. So hat etwa Berthold Kohler, einer der Herausgeber der FAZ, in einem Beitrag vom 28.10., in dem er die Atombombe für Deutschland propagiert, geschrieben, Zitat, bleibt des Kanzlers Machtwort das letzte in dieser Angelegenheit, dann endet die Atomära in Deutschland kurz nach Ostern. Nicht einmal die von Putin herbeigebombte Zeitenwende konnte daran etwas ändern. Um den endgültigen Atomausstieg nur um 3 Monate und ein Kraftwerk hinauszuzögern, musste Scholz auf seine Richtlinienkompetenz verweisen. Seither gibt nun sogar die FDP Ruhe, jedenfalls fürs Erste. Ende des Zitats. Doch schon am 7. November forderte laut der Süddeutschen Zeitung der Rat der sogenannten deutschen Wirtschaftsweisen das so wörtlich wichtigste wirtschaftspolitische Beratergremium der Bundesregierung, die, Zitat, Laufzeitverlängerung über den 15. April 2023 hinaus. Ende des Zitats. Und gerade am 11.11. legte Christian Lindner nach. Der FDP-Chef und enthusiastische Porsche-Fahrer sagte in einem Interview, Zitat, ich wäre sofort bereit zu sagen, wir machen in Deutschland ein Tempolimit, wenn die Kernkraftwerke länger laufen. Ende des Zitats. Hatte Lindner nicht erst kürzlich das Gegenteil gesagt? Ja klar, die Laufzeitverlängerung um 3 Monate gab es ja auch gratis und ohne, dass die FDP etwas dafür auf den Verhandlungstisch hätte legen müssen. Rien ne va plus. Heißt es zwar auch beim Roulette, aber es gilt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Erstmal Dank an Klaus Schramm für den Beitrag. Ich fasse zusammen, Neckarwestheim, unser letztes AKW in BW, wird irgendwann mal abgeschaltet. Neues Zieldatum, 15. April 2023. Eine Stadt für alle zu Forderungen des Bündnisses Sozialticket.
Nun soll doch bundesweit das 49-Euro-Ticket kommen. Warum braucht es dann überhaupt noch ein Sozialticket hier in Freiburg?
Naja, erstmal ist es natürlich gut, dieses 49-Euro-Ticket zu machen. Wir hätten es natürlich günstiger gewünscht. War auch Forderung der Verkehrsverbände, verschiedener Sozialverbände, das eher so um die 29 Euro anzusiedeln, beziehungsweise das 9-Euro-Ticket einfach fortzuführen. War einfach ein gutes Angebot. 49 Euro ist für Leute, mit keinem Einkommen, wenig Einkommen, Empfängerinnen von Transferleistungen einfach zu viel. Ich meine, vorher hat das Sozialticket auch 34 Euro gekostet, aktuell kostet 24, also ist durchaus ein Betrag, der noch unter 49 Euro liegt und ja, Preissteigerung und Mietsteigerung, alles was wir kennen, führen nicht gerade dazu, dass die Leute mehr Geld haben. Insofern wünschen wir uns eine Fortsetzung einer deutlichen Reduktion, also in etwa der Hälfte von dem Regelticket, was sich jeder normal kaufen kann.
Eine Stadt für alle fordert nun als erstes insbesondere Informationen über die Pläne der Stadt bezüglich der Fortsetzung des Sozialtickets, auch im Verhältnis zu diesem 49-Euro-Ticket. Da klingt so ein bisschen die Befürchtung raus, dass die Stadtverwaltung wegen des 49-Euro-Tickets womöglich das Sozialticket aufgeben will, oder verstehe ich das falsch?
Nee, so ist es nicht. Also wir sind natürlich schon im Gespräch auch mit Leuten in der Stadtverwaltung, die dafür zuständig sind. Also die Idee, das Sozialticket aufzugeben, die gibt es natürlich nicht. Allerdings gibt es die Idee, das an das 49-Euro-Ticket zu koppeln und sozusagen das günstiger zu machen. Wenn man das nur machen würde, gäbe es halt verschiedene Probleme. Also das 49-Euro-Ticket wird es aller Voraussicht nach nur im Abo geben. Also man muss einen Abo-Vertrag abschließen, den man zwar auch relativ kurzfristig kündigen kann. Nichtsdestotrotz bleibt man erstmal im Abo-Verhältnis.
Also das heißt, man zahlt für ein Jahr am Stück sozusagen?
Nee, man zahlt schon monatlich, ja. Aber wenn man es dann jetzt vergisst zu kündigen, dann zahlt man natürlich für den Folgemonat auch. Und es ist oft so, dass viele Nutzerinnen des Sozialtickets auch das Ticket vor allen Dingen in den Wintermonaten benutzen oder auch nur einzelne Monate und dann immer wieder auch nicht. Und das wäre natürlich problematisch bei einem Abo-System. Und das soll auch nur als Online-Version verfügbar sein. Auch da gibt es Probleme. Also nicht alle Leute haben Internetzugang, nicht alle Leute sind mit Internet versiert. Es gibt Menschen, die wohnungslos sind, die schlechten Zugang zu Internetzugängen haben und so weiter. Insofern braucht es da auf jeden Fall auch eine Variante, die ohne Abo und ohne Online geht. Und genau das wollen wir halt sicherstellen.
Teilt eine Stadt für alle die Auffassung des Sozialticketbündnisses, dass die Stadt das Sozialticket weiterhin auf 24 Euro statt der früheren 34 Euro bezuschussen sollte?
Genau, also diese Auffassung teilen wir voll und ganz. Also leitet sich letztendlich dadurch natürlich auch ab, dass das Regelticket in Zukunft 49 Euro kosten wird. Und wir wollten immer, dass es in etwa die Hälfte ausmacht vom Regelticket, des Sozialtickets. War jetzt auch in Bezug auf die Regiokarte in etwa so. Und das muss auf jeden Fall fortgesetzt werden.
Das Bündnis erläutert, dass das jetzt auch nicht nur eine Reaktion ist sozusagen auf diese paradiesischen 9-Euro-Verhältnisse, dass das einfach jetzt ein zu harter Bruch wäre, auch im Verhältnis zum 49-Euro-Ticket, sondern dass einfach auch die Zeiten das erfordern. Also die Inflation, die gestiegenen Energiekosten und so weiter. Seht ihr dieses Problem auch, dass Menschen einfach derzeit noch weniger Geld zur Verfügung haben als bisher schon?
Genau, das Problem sehen wir auch. Ich glaube, auch jeder von uns spürt es an verschiedenen Stellen. Genau, wir sind auch engagierter im Gemeinderat, andere Entlastungen für die Bürgerinnen zu organisieren. Also wir haben so die Idee von so einem städtischen Zuschuss zu den Energiekosten, den wir auch jetzt bald im Gemeinderat diskutieren werden. Aber eben auch dieses Sozialticket, wo man einfach auch den Leuten, die besonders wenig Geld haben, das geht ja auch bis in Bereich der Wohngeldempfängerin, einfach nochmal eine Entlastung sicherstellt.
Du hast jetzt vorhin gesagt, ihr findet, dass idealerweise das Freiburger Sozialticket so ungefähr die Hälfte kosten sollte vom bundesweiten Ticket. Der Freiburger Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit geht da noch deutlich weiter und fordert einen kostenlosen ÖPNV. Damit wäre das Recht auf Mobilität, zumindest im Nahverkehr, ganz bedingungslos umgesetzt. Und diese Fachleute für soziale Arbeit sind insbesondere davon auch in ihrer Forderung motiviert, dass die vielen Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrschein sich damit erübrigen würden, weil viel zu oft führen die ja sogar dazu, dass Menschen im Gefängnis landen, wenn sie die Strafe nicht zahlen können. Wie steht ihr zum 0-Euro-Ticket?
Ja, also wir wollen natürlich auch den kostenlosen ÖPNV. Dazu muss das gesamte ÖPNV-Finanzierungssystem umgebaut werden. Es muss letztendlich im Steuer- bzw. Abgabe finanziert sein. Das unterstützen wir, jede Initiative dazu. sind wir bereit mitzutragen und sind auch gerne selber Teil solcher Initiativen. Also Fakt ist, dass diese politische Entwicklung, die es dazu braucht, noch ein langer Weg sein wird, an dem wir alle mitarbeiten müssen. Ziel muss es sein, die aktuelle Situation ist davon noch weit entfernt. Also wir haben jetzt gerade die Situation, dass wir bei den ÖPNV-Unternehmen natürlich auch mit den steigenden Energiekosten konfrontiert sind, die auch längst noch nicht refinanziert sind. Auch die Einführung des 49-Euro-Tickets stellt die Verkehrsbetriebe erstmal vor große Probleme. Also ist das Problem, wie finanzieren wir den ÖPNV aus? Und da haben wir aktuell Strukturen, die eben nicht steuerfinanziert und abgabefinanziert sind, sondern einen großen Betrag Nutzerinnenfinanzierung einberechnen. Und das System müssen wir umbauen. Da werden wir uns auf den Weg machen. Also wir diskutieren in Freiburg auch diesen Mobilitätspass. Das ist dann so eine Abgabenfinanzierung, also jederzeit einen bestimmten Betrag. Natürlich die Leute, die keine Kohle haben, nicht. Aber sozusagen die Allgemeinheit. Aber da sind wir leider noch weit entfernt von. Eine andere Frage, Entschuldigung, was du angesprochen hast mit den Schwarzfahren und Anzeigen. Also wir erhalten da ja gerade aktuell relativ viele Briefe und Anschreiben und Hinweise darauf, dass das geändert werden muss. Zum einen natürlich eine Bundesgesetzgebung, die da geändert werden muss. Wir sind gerade im Gespräch mit der VAG, um zu klären, wie das auf dem Gebiet der VAG gehandhabt wird. Und werden es auch im nächsten Aufsichtsrat ansprechen und werden da auch dann nochmal aktiv werden, vielleicht mit einer Anfrage beziehungsweise eben mit den Informationen oder den Absprachen, die wir mit der VAG gegebenenfalls dazu treffen konnten. Also Ziel muss natürlich sein, dass Menschen, die keine Kohle haben, nicht in diese Anzeigenmühle und dann später womöglich noch mit Strafbefehlen weiter drangsaliert werden.
Ganz zum Schluss nochmal zum Kostenargument zurück. Du hast schon angesprochen, dass eigentlich ein kompletter Umbau des Finanzierungsmodells nötig wäre und dass ihr das auch unterstützt und mitbetreibt. Jetzt aber kurzfristig nicht nur ein 0-Euro-Ticket, sondern auch eine Fortschreibung des 24-Euro-Tickets hat wahrscheinlich im Gemeinderat auch mit ein paar ökonomischen Gegenargumenten zu kämpfen. Bestimmt behauptet irgendwer, dass dafür das Geld nicht da sei. Was entgegnet ihr?
Ja, das muss man sich genau angucken. Aktuell war ja der Zuschuss auf jede Regiokarte seitens der Stadt, also wenn es ein Sozialticket war, in etwa 30 Euro. Der Zuschuss auf ein 49-Euro-Ticket wird in etwa 25 Euro sein, also wenn wir sozusagen das Modell so fortführen, oder 26 Euro oder ein paar zerquetschte. Das heißt, der Zuschussbetrag sinkt eigentlich. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn wir sozusagen mal davon ausgehen, was wir bisher finanziert haben, müsste das Geld eigentlich reichen. Also ich glaube nicht, dass das lange hebt, das Argument. Ich weiß auch nicht, von wem es kommt. Ich denke, dass wir für diese 24 Euro schon auch eine Mehrheit kriegen könnten, was sozusagen ein bisschen haarig wird, und weil wir das, deswegen wollen wir das auch im Ausschuss frühzeitig besprechen, ist, wie bauen wir sozusagen das Modell auf die Regiokarte um, weil nur über diese Regiokarte, also über die Bezuschussung der Regiokarte, können wir das erreichen, dass wir eine Karte haben, die nicht im Abo ist und die nicht online ist. Und das müssen wir frühzeitig diskutieren, dass das auch umgesetzt wird, weil für die Stadt oder bürokratisch, verwaltungstechnisch wäre es jetzt erstmal einfacher, das nur auf das 49-Euro-Ticket zu beziehen und dann auch diesen ganzen Prozess mit den Coupons quasi weg zu haben. Aber das wäre halt nicht bedarfsgerecht.
Ja, wir werden die weitere Entwicklung verfolgen. Eine Stadt für alle möchte die Forderung des Bündnisses Sozialticket auf die Tagesordnung des kommenden Sozialausschusses bringen. Das Sozialticket in Freiburg mit 24 Euro auch nach dem 31. März 2023 fortzusetzen. Das war Gregor Mohlberg von Eine Stadt für alle dazu.
Ein Dank an Johanna für diesen Beitrag. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt am Donnerstag, 17. November 2022 bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad.
Mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fahr!